Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, den Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt, und heute bin ich zusammen mit
Birte
und Eva
und
aus Essen.
Hallo Birte und Eva. Immer wenn man zu zweit hier ist, dann ist es natürlich schwierig, wer anfängt, aber wir fangen mal bei dir an, Birte. Wer bist du, was machst du und beziehungsweise wer seid ihr, was macht ihr?
Ich bin Birte, wir sind hier aus Essen und ich mache da die Öffentlichkeitsarbeit für Segen 45. Das ist eine Kasualagentur. Wir haben uns gegründet letztes Jahr im August, und ja, ich bin da für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zuständig.
Ja, und ich bin die Eva und ich gehöre dazu. Ich bin Pfarrerin hier in Essen und gehöre zu dem Team, das Segen 45 hier in Essen als Erprobungsraum starten durfte. Und ja, freue mich einfach, jetzt hier in diesem Podcast zu sein und ein bisschen zu erzählen.
Kasualagenturen sind ja etwas, was die letzten Jahre entstanden sind. Hier in diesem Podcast waren schon die Emilia Hanke und Maike mit der Kasualagentur St. Moment. Maike ist Leiterin und Emilia hat das damals mit Kirche im Dialog maßgeblich mit initiiert. Genau, also wer sich nochmal so ein bisschen über die Grundzüge von Kasualagenturen auseinandersetzen will, den sei dieser Podcast empfohlen. Und natürlich auch das Buch, was Maike und Emilia geschrieben haben. Das heißt, geht nämlich um Rituale, dein Leben, dein Moment. Rituale neu entdecken, ist im Kösel Verlag erschienen. Und Kasualagenturen drehen sich ja um Kasualien. Wir Katholiken würden Sakramente sagen, also irgendwie lebensbegleitende Ritualhandlungen, um es unsexy runterzubrechen. Dann schieß mal los. Wofür seid ihr da? Was könnt ihr, was die Pfarrei, die Gemeinde vor Ort nicht kann?
Ich würde gar nicht anfangen wollen zu sagen, was die nicht können, sondern was uns besonders wichtig ist, ist zu sagen einmal, dass wir diese sogenannten klassischen Kasualien natürlich machen. Dazu gehört eben die Taufe, die Hochzeit und die Beerdigung, aber dass wir uns darüber hinaus einfach noch mal sehr viele Gedanken darüber machen, was ist der Kasus, was ist die Situation im Leben der Menschen, die zu uns kommen, und wo und warum ist da jetzt der Segen gefragt und gebraucht und wie bringen wir den zum Ausdruck? Also auch den zu gucken, was sind neue Rituale, neue Kasualien, die sich entwickeln. Also diese Bandbreite und da auch den Fokus drauf zu haben.
Und was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir als Erprobungsraum auch, also Eva, du sagtest gerade, wer so zu uns kommt und was die Leute brauchen. Das stimmt natürlich. Zum anderen aber auch, dass wir ganz klar sagen, wir gehen auch dahin, wo Menschen sind. Nochmal mehr. Wir warten nicht, wer kommt und nutzt unsere Angebote, sondern wir versuchen auszuprobieren, was passiert, wenn wir dahin gehen, wo Menschen in ihrer Freizeit sind, und ihnen da zu begegnen und dadurch nochmal anders rauszufinden, was ist denn da ein Bedarf.
Klassischerweise sind ja die Kasualien und die Sakramente noch Bestandteile von kirchlicher Arbeit, wo Leute aufsuchend sind. Das kommt in den anderen Angeboten relativ wenig bis gar nicht vor. Aber gerade sowas wie, ja, kann ich hier heiraten, kann ich mein Kind taufen lassen, Tendenz abnehmend, aber immer noch ist das etwas, wo Leute sich melden. So, was macht ihr dann? Können sie sich dann bei euch melden? Baut ihr Angebote? Beratet ihr Gemeinde? Was ist euer Aufgabenfeld?
Alles drei. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz wichtig zu sagen. So ein ganz wichtiger Bereich ist erstmal die große Frage, die sich stellt, wie werden wir überhaupt gefunden? Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben dahin zu gehen, wo sind die Menschen und wo sind die Menschen? Die Menschen sind viel im Internet unterwegs. Und ich glaube, dass das eben ein Bereich ist, der einmal sehr wenig Kirche zurzeit gefunden wird. Also wir haben so schön als klassisches Beispiel, was wir auch immer wieder hier in unserem Kirchenkreis gesagt haben, gebt mal die Worte Hochzeit und Essen als Suchbegriffe bei Google ein. Und wir finden erstmal ganz viele Essensrezepte für Hochzeitstafeln. Wir finden Zollverein und alles Mögliche an Locations. Aber es kommt eigentlich gar nicht vor, dass Kirche das ganz lange und schon ganz professionell und richtig anbietet. Also wie die große Frage, wie finden uns Menschen, wenn sie uns tatsächlich, jetzt hast du ja diese Perspektive aufgemacht, wenn sie uns tatsächlich aktiv suchen, wenn sie die Anfrage an uns stellen. So, und ja, vielleicht möchte auch Birte da direkt nochmal was zu sagen, weil gerade da finde ich auch, macht sich nochmal auf, wie sich, also für mich ganz wichtig, Kirche auch verändert und verändern muss und auch nochmal die Also was eben auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist, interdisziplinär da dran zu gehen an dieses Thema. Eben nicht nur zu denken, das können nur wir PfarrerInnen, und sondern wir brauchen dieses bunte Team, um wirklich mit den Menschen in Kommunikation zu sein. Und da braucht Kirche viel mehr, als sie sich eingestehen können, KommunikationswissenschaftlerInnen, wie wir hier mit Birte haben. Also ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt von den vielen.
Birte, du hast nicht Theologie studiert und arbeitest in Kirche, ne? Also
ja.
Das soll es auch geben. Du hast schon im Vorfeld gesagt, oje, wenn ihr zu viel Theologie macht, dann schalte ich mich irgendwann ab. Das wollen wir natürlich nicht. Was bist du denn von Profession her?
Ich bin Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Das habe ich studiert, sogar mit Masterabschluss. Genau, und habe in Agenturen gearbeitet, habe Öffentlichkeitsarbeit beim CVM durchaus schon gemacht. Also habe kirchliche Bezüge durchaus, war auch lange in der Gemeinde selbst aktiv. Aber habe tatsächlich gar nicht Theologie studiert. War immer ehrenamtlich aktiv, habe von daher schon auch Bezug, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, wenn ich das vermitteln möchte, dass ich auch weiß, was ich vermitteln möchte, aber ohne Theologiestudium, sondern Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Und Eva, du bist klassische Pfarrerin.
Genau, ich bin klassische Pfarrerin und habe jetzt als gute Protestantin den Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und wenn ich es jetzt mit Luther halte, dem Volk aufs Maul zu schauen. Und da merke ich halt, dass wir TheologInnen in unserer Ausbildung und in unserem Studium glauben, dass wir das gut gelernt haben. Aber ich glaube, wenn wir die Realität, wie Kommunikation heutzutage funktioniert, angucken, wir uns einfach eingestehen können, dass wir das nicht gelernt haben. Und da finde ich, ja, wird einfach deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns da in Kommunikation in Kirche und von Kirche, ja, uns zusammentun und nochmal Kommunikation neu denken und neu. Das dürfen wir und können wir ja jetzt so toll als Erprobungsraum auch ausprobieren. Und
der Ehrlichkeit halber muss man ja sagen, dass Kirche ja lange gar keine Notwendigkeit hatte, Kommunikation zu betreiben, weil sie kulturell so stark verankert war, dass die Leute halt von alleine kamen, ne? Also ist ja etwas, was erodiert seit den 90er Jahren. Und davor war es ja klar, denn du hast ein Kind bekommen, dann kam es drauf an, bist du im Norden oder im Süden geboren, dann wurde es entweder protestantisch oder katholisch und im Rheinland hat man gewürfelt. Und wahrscheinlich. Genau, und das ist ja weggebrochen, ne? Aber solange man das hatte, war ja gar keine Notwendigkeit. Wofür soll ich denn für Taufe werben? Die müssen ja alle quasi, ich übertreibe, die sind ja selber dafür verantwortlich, ob sie in den Himmel wollen oder nicht. So, ist ja deren freie Entscheidung, das zu tun oder nicht. Was soll ich da werben? So, das hat sich aber wohl geändert, ne? Und glaube ich auch gerade in der Region, in der ihr seid, also dem Ruhrgebiet.
Ja, ist einfach total spannend zu sehen, dass, klar, wissen wir, alle Zahlen sinken aus verschiedenen Gründen, viele treten aus und so. Trotz alledem ist aber ja das Bedürfnis nach Spiritualität nicht gesunken. Und ganz spannend ist es so in Gesprächen zu erleben, dass einfach die Vorstellung bei vielen Leuten ist, dass Kirche das ja eh nicht macht. Also wir waren auf der Hochzeitsmesse zum Beispiel in Essen mit einem Stand, um da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das war schon krass zu erleben, wie selbstverständlich die Menschen davon ausgehen, was Kirche alles nicht macht, weil es ja Kirche ist. Und da waren viele Sachen dabei, die Kirche sehr wohl macht. Aber in der Wahrnehmung der Menschen ist Kirche da der falsche Ansprechpartner. Und das ist das Ziel, dass wir das ändern möchten, dass wir schon auch wieder vermitteln möchten, warum Kirche auch eine Relevanz haben kann und da vielleicht Dinge gehen, von denen man erstmal denkt, dass das nicht geht, weil der Papst wieder irgendwas gesagt hat.
Ich wollte gerade sagen, man muss da wahrscheinlich auch konfessionell drauf gucken. Klassischerweise ist ja der Protestantismus bereitwilliger, Liturgie einzutauschen, als der Katholizismus.
Faktisch bei den Leuten ist es aber völlig irrelevant.
Ist alles eins.
Ja, so, ja. Und von daher ist es völlig selbstverständlich, dass egal welche Konfession die Paare hatten bei dieser Hochzeitsmesse, die an unserem Stand stehen geblieben sind, dass da auch genau, ne, dass die Frage Wiederverheiratung oder nicht und wer wird gesegnet, wer wird getraut, wer nicht, das ist alles eins. Also dieses konfessionelle Denken ist nur für uns hier kirchenintern noch irgendwie präsent und bei den Menschen zum allergrößten Teil überhaupt nicht, was ja auch die KMU gezeigt hat. Also ne, sozusagen nicht nur in dem Selbstverständnis hat sich das angeglichen, sondern auch in den, das war ist ja eines der schönen Ergebnisse der KMU, dass auch insgesamt die Ergebnisse sehr ähnlich geworden sind bei den Abfragen der einzelnen unterschiedlichen Bereiche. Also es wird immer katholisch, evangelisch ist in der Realität der Menschen einfach keine relevante Frage.
Ich wollte auch nicht darauf hinaus. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen für Außenstehende halt eine Frage eigentlich, also keine Frage ist, Konfession ist eine Frage, die weit hinten kommt, weil es ja im Prinzip eine Selbstnormierung erstmal setzt. Also wenn es keine Sozialisation ist, dann ist ja nachher eine Selbstnormierung, ne? Welchen Weg gehe ich, weil er besser zu mir passt oder so. Nur weil Birte sagte, in der Kirche geht meistens viel mehr, als die Leute denken, glaube ich, dass das etwas ist, was für die protestantische Kirche eher gilt als für die katholische Kirche.
So, ich habe aber von den katholischen Kolleginnen am Stand gelernt, dass auch da mehr geht, als man.
Genau, also ich glaube auch, dass das Bild von Kirche ist auch desaströs in der öffentlichen Wahrnehmung. Das hat man sich hart erarbeitet, dieses Image. Genau, aber zum Beispiel wieder verheiratete Geschiedene, ne, die Frage von Segnung, die Frage von Eheannullierung und sowas, da sind wir ähnlich Ende der 90er gestartet, aber wir haben da unterschiedliche, also wir, wenn wir uns jetzt als konfessionelle Prägungen betrachten würden, kommt man da schon anders bei raus, ne? Oder auch Sakramentenverständnis, ich meine, wenn ihr bei Kasualien arbeitet, katholische Kirche hat ein Sakramentenverständnis, die das alles noch ein bisschen sakraler werden lässt, während die Lebensbegleitung bei den Kasualien ihr viel stärker nochmal hervorheben. Also da auch, ne, dieses Bild gegenüber Kirche ist ja nicht nur, weil die Menschen nicht wissen, was Konfessionsunterschiede sind, sondern auch, weil wir dann ja auch selber so kommunizieren, in Kirche geht mehr. Und da muss man aber auch sagen, ja, leider ist da ein Unterschied, ne? Also gleichgeschlechtliche Paare lassen sich in der evangelischen Kirche trauen, in der katholischen Kirche nicht, zum Beispiel, ne? Und immer noch wird ja auch so oft gesagt, ja, wir Christen müssten mehr für queersensible Sachen machen, wo ich sage, ja, man tut der protestantischen Kirche auch Unrecht, wenn man nicht sieht, was sie in den letzten 10, 15 Jahren für einen krassen Turn gemacht hat. So, während wir immer noch uns darüber, also wenn der Rom immer noch Handreichungen darüber ausgibt, wie viele Sekunden jetzt okay sind für Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ja, it's a long way, it's a long run. Aber okay, also das heißt, ihr seid präsent auf Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeitsmessen.
Genau, ja, also klasse Hochzeitsmessen. Wir waren auch eine Zeit lang, also Babymessen, da wo Menschen unterwegs sind, die in einer bestimmten Lebensphase sind. Und das ist, glaube ich, so unser Grundmotto, ne, dass wir eben sagen, Leben braucht Segen. Und in diesen Lebenssituationen uns da als relevant und als präsent und interessiert und aufgeschlossen, als hörend präsentieren. Ja.
Und wieso geht ihr nicht hin und sagt, naja, wir gucken uns an, was die Vereine oder die Gemeinden gerade da haben und stellen das als ein Angebot der Gemeinde hin. Das wäre ja von der Gemeinde ausgehend das Christentum denken eigentlich etwas, was ja naheliegen würde, oder? Wieso braucht es eine eigenständige Agentur?
Das ist eine Frage, die uns durchaus immer auch wieder begegnet ist, ne, sozusagen, warum das. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass einmal diese Gemeinde, diese Kirche tatsächlich auch eine Schwelle sein kann für viele Menschen. Das ist das eine. Und ich glaube, dass die Lebensrelevanz von Segen, von unserem Tun, sich eigentlich nur erweisen kann, wenn sie sich im Leben zeigt. Der Menschen. Und diese Haltung, und das sei jetzt auch mal betont, ne, es gibt tolle Gemeinden, die tolle Angebote haben und die großartig genutzt werden. Es geht ja auch gar nicht darum, ein Gegenüber, also einen Ersatz oder ein wir machen was Besseres zu schaffen, sondern wir verstehen uns selbst eben als eine Zugangserweiterung zu dem, was da schon ist und wollen eben Menschen in ganz neuen Kontexten zu erreichen. Also es fängt, ne, eben auch bei der Ortsfrage, haben wir uns diese Frage gestellt, gehen wir in auch einfach nur mal in eine zentral gelegene Kirche, könnte ja auch eine Idee sein. Und wir sagen, nee, das wollen wir. Wir wollen erstmal was anderes ausprobieren. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir an einen Ort gehen, der gerade noch entsteht, aber wo es eine Gastronomie gibt, wo es die Ruhr gibt, wo es Fahrradwege gibt, wo es einen Biergarten gibt, eine Event-Location gibt und wo wir einfach da vor Ort sein werden und wir sozusagen nicht mit unserer Kirche, die da schon lange steht, sind und warten, wer dann dahin kommt, sondern wirklich zu sagen, wir sind da, wo Familien sind, wo Menschen unterwegs sind in ihrer Freizeit und mit ihren Fragen, die sie haben, gerade wenn man dann das Thema, ne, wenn man dann eine Event-Location sucht für vielleicht eine große Trauung oder so, finden. Also sind wir sind da am Ort. Genau wie wir auch mit unseren einzelnen Veranstaltungen an den Ort gehen. Ne, Segnungen für Schwangere machen wir im Krankenhaus und nicht in einer Kirche.
Das heißt, ihr stellt im Prinzip die Frage, wo Segen seinen Platz hat im Leben und wo er
Richtig.
Gebraucht wird.
Genau.
Wofür brauchen Menschen denn Segen?
Ich glaube, ganz wichtige sind natürlich immer diese großen, ja, sind die Schwellenereignisse, die wir ja auch klassisch schon immer in Taufe, jetzt Konfirmation, Kommunion, wenn wir hier ökumenisch das sehen, und die Trauung und die Beerdigung als so große einschneidende existenzielle Erlebnisse des Lebens. Aber eben gibt es eben noch ganz viele andere Punkte im Leben, wo die Vergewisserung, dass Gott da ist, dass Gott mit einem ist, dass die wichtig sind. Und das haben wir ja angefangen auszuprobieren eben mit, das war unser eins unserer ersten Projekte, war eben der Segen, wenn ein Kind erwartet wird in Schwangerschaft, wo wir eben bewusst in die Entbindungskliniken dieses Angebot geschafft haben, aber das auch als ein Gottesdienstangebot, aber auch ganz individuell, dass es Punkte im Leben gibt, wo es ein Ritual braucht, wo es den Zuspruch des Daseins Gottes braucht. Und das kann zum Beispiel vor dem Einstieg in einen neuen Beruf sein. Also wenn sozusagen was Neues, was ansteht, oder eben auch, wenn man oder Frau das Gefühl hat, ich muss jetzt etwas hinter mir lassen, etwas verabschieden. Auch das sind wir einen großen Schwerpunkt drauf, dass wir sagen, wir wollen auch Verabschiedungsrituale begleiten und finden. Und die sind natürlich immer sehr nah auch an den klassischen Themen dran. Ne? Man könnte ja sagen, großes Verabschiedungsritual, Beerdigung, aber es gibt eben noch viel mehr Punkte, die vielleicht beerdigt werden, wo ein Abschluss gefunden werden kann, um wieder auch zurück ins Leben, neu ins Leben starten zu können. Ne? Das kann zum Beispiel auch nach einer Trennung von einem Menschen sein, Trennung von einem Beruf sein, wo ein Lebensabschnitt zum Abschluss gekommen ist und eben ein neuer davor steht. Und das ist sehr facettenreich, ja.
Aber es setzt ja irgendwie das Wissen darüber an, in dem, was du gerade erzählt hast, dass die Leute so eine Idee von Gott haben, weil wenn so eine Idee ja nicht existiert, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, sich davon segnen zu lassen, oder?
Ja, genau. Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, abzufragen, wie viel Vorwissen die Menschen haben, sondern ich habe lange als Krankenhausseelsorgerin gearbeitet vorher. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sind ja, der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Und ich glaube, dass in solchen Punkten des Lebens dieses Bedürfnis, ein spirituelles Bedürfnis da ist. Und ich habe selber gemerkt, ohne dass ich, wenn ich an die Betten von kranken Menschen getreten bin, dass dieses Gespräch, ohne dass ich vorher abgefragt habe, ob dieser Mensch überhaupt in die Kirche ist oder welche Konfession er hat oder welches Gottesbild er hat, wie automatisch in spirituelle Gespräche hineingekommen, dass es ein anderes gibt. Ich glaube, die Voraussetzung dafür, die Bereitschaft, die spirituelle Offenheit, die muss es natürlich bei den Menschen geben. Das ist das Einzige, was erstmal da ist. Das würde ich sagen. Und dann sind wir am Ende Kirche, christlich, evangelisch. Und das bleiben wir natürlich dann auch als das, was wir da tun. Und also ne, der Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. So. Und ich glaube, dass aber die Bereitschaft der Menschen und die Offenheit ist das Einzige. Aber ich glaube, sonst haben wir keine Voraussetzungen. Und ich glaube, das ist ja eben gerade auch, glaube ich, das Tolle, das ernst zu nehmen und auch hinzuhören, was bringt denn der Mensch eben in seiner eigenen Lebensgeschichte und in seinen eigenen Erfahrungen mit und die ernst zu nehmen und da zuzuhören, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, der für mich in diesem Erprobungsraum dazugehört. Also wenn ich das einfach ernst nehme, ne, das Priestertum aller Gläubigen, dass ich denen auch in ihren eigenen Erfahrungen erstmal zuhöre und dass ich ihnen auch, also dass ich ihre Lebensdeutung erstmal gar nicht bewerte, sondern einfach hinhöre, zuhöre.
Naja, oder auch ein Zeichen halt gibt, ne? Also eine Segenshandlung oder eine Segenshandlung im Allgemeinen, im Ritual, außerhalb des Rituals, ist ja auch ein Symbol, das über das wirklich hinausweist. Ist ja
Richtig.
Interessant, dass die Confessio Augustana sagt ja, Kirche ist da, wo das Evangelium verkündet wird und die Sakramente gespendet. Weil, ne, man könnte ja auf der anderen Seite sagen, wenn du sagst so, ja, wir verkünden irgendwie das Evangelium noch, dann könnte man sagen, oh, verzweckt ihr das? Aber es sind ja zwei unabhängig voneinander existierenden Säulen. Eine die Tatsache der Verkündigung und die andere des Spendens und des Zusprechens.
Wobei das natürlich eine spannende Frage ist, wie sehr das auch ineinander greift. Ne? Also
du sagst du es mir, du bist der krasse Allergie.
Ja, weil Ich glaube, dass eben sehr viel auch, also gerade wir jetzt als Protestanten, die ja auch immer sehr bewusst das Zusprechen und das Wort als Wort betont haben und dann aber nochmal, jetzt werden wir doch sehr theologisch, aber ne, den Logos auch als Prozess zu verstehen und dann doch auch in der Handlung erfahren die Menschen ja etwas und durch diese Handlung geschieht ja auch Verkündigung. Also ich glaube gerade, und auch das finde ich gehört dazu, dass nicht gegeneinander auszuspielen oder gegeneinander zu bewerten oder das eine ist wichtiger oder das andere kann nicht ohne das andere, sondern einfach der Heiligen Geistkraft zu vertrauen und indem, wenn ich ein Zeichen setze, dabei ja auch etwas deutlich und erfahrbarer wird. Denn auch wir Menschen, das wissen wir ja auch, begreifen ja auch unterschiedlich, also auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und da ist auch jeder Mensch anders. Also ich finde ja gerade, ne, wenn wir jetzt uns nur auf das Wort, was heißt denn das Wort und wie kann man ein Wort deuten? Und wenn das Ganze noch mit einem, und was erfahre ich, wenn ich ein Zeichen erlebe oder einen Segen erlebe, das ist so individuell, dem Raum zu schenken. Ich glaube, das ist das Wichtige, ja.
Aber gehen wir doch phänomenologisch ran, wenn du sagst, was bedeutet es denn, einen Raum zu schenken und einen Segen zu schenken und so? Da habt ihr ja wahrscheinlich Erfahrungen, weil das ist ja etwas, was innerhalb eures Auftrages liegt. Also was passiert denn, wenn man Menschen ein Zeichen verdeutlicht, einen Raum schenkt für solche Sachen, Segen spendet?
Jetzt die große Frage, auf welcher Ebene du das meinst, jetzt hier ganz praktisch?
Wenn wir jetzt rangehen und sagen, okay, warum gibt es sowas? Ne? Warum machen wir denn sowas? Reicht es nicht aus, wenn wir einfach nicht den, wenn, also können ja sagen, ja, die Leute müssen halt einfach nur die Bibel richtig lesen, dann sollten die das mal richtig verstehen. Und wenn die das richtig gelesen und verstanden haben, dann werden sie schon merken, dass das schon alles auch sehr wichtig ist. Im Zweifel, so Blaise Pascal-Wette, ist es immer noch besser, an einen Gott zu glauben, weil wenn er nicht existiert, hat man nichts verloren. Wenn er aber existiert, wäre natürlich schlecht. So, also irgendwie so eine rationale Zuwendung. Und jetzt ist ja aber sowas wie Segen spenden, das Wahrnehmen, Raum geben, das ist ja keine Verkündigungsleistung in dem Sinne, dass jemand anderes etwas zu verstehen hat, sondern das ist ja eine Handlung, die eigentlich über das Immanente hinausweist. So, genau, es macht ja keinen Sinn. Also klar kann ich dir die Hand auflegen, ich kann dich umarmen und sagen, hey, es wird schon gut werden. Das ist aber eine andere Botschaft, als wenn ich dir die Hand auflege und sage, ich glaube, Gott segnet deinen Weg oder Gott soll deinen Weg segnen. Ne? Da hole ich ja mehr eine transzendente Größe mit ran, wo ich sage, ich spreche dir was zu, was sowieso da ist, aber ich verdeutliche dir das in diesem Moment, ne? So, auch, das geht natürlich auch mit Handlungen, die nicht christlich geprägt sind, auch so, auch wenn ich dir sage, ich werde dich immer lieben, ist das ja festgemacht an einer Transzendenz, die nicht rein immanent dran ist, aber es ist ja was anderes, als wenn ich sage, du musst verstehen, dass das hier schon gut wird, ne? Also es ist eine andere Perspektive. Und dann ist ja natürlich die spannende Frage, wenn es eben nicht nur Verkündigung ist, sondern eben auch zeichenhaftes Handeln und Handeln, welchen Wert hat es? Und wir können natürlich theoretisch darüber reden, aber die Frage, auf die ich mich jetzt beziehe, ist halt so, was macht es denn praktisch mit den Leuten? Also was passiert mit den Leuten, wenn man das mit denen macht? Was ist etwas, was ihr mitbekommt mit den Menschen? So, lohnt sich das? Oder sind die, denke ich, das ist aber ein Weirdo, der mir gerade hier die Hand aufgelegt hat?
Ich glaube, es ist was, was Menschen unheimlich stärkt und Kraft gibt. Wir haben zum Beispiel am Heiligabend einen Gottesdienst gemacht für Menschen in Trauer, weil das einfach, wir gemerkt haben, das gibt es nicht in Essen. Das ist neben all den 1000 Gottesdiensten, die man anbieten muss, weil Heiligabend man in die Kirche geht, konnte das keiner leisten. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können das leisten, wir machen das. Relativ spontan, es ist gut besucht worden. Die Leute, die rausgingen, für die war klar, den gibt es nächstes Jahr wieder. Das ist gar keine Diskussion. Und es war ein toller Gottesdienst und er war sehr dicht. Und Menschen konnten sich segnen lassen. Und die sind gestärkt in diese Tage gegangen. Die haben gesagt, Weihnachten ist die schlimmste Zeit, weil da dieser Mensch nicht mehr ist, der aber wichtig war für Weihnachten immer. Und sie haben Stärkung erfahren und haben gemerkt, ich kann das schaffen. Ich kann diese Weihnachtstage gut durchstehen, obwohl dieser Mensch nicht mehr da ist. Und das haben sie klar so formuliert.
Genau, und da würde ich
wie großartig ist das?
Ich finde, dieses Beispiel zeigt eben ganz genau, worum es geht, eben zu sagen, dass ich dieses Zeichen und meine Worte müssen etwas mit dem Leben und den Fragen, die ich mir gerade stelle, zu tun haben. Deswegen ist es immer ein Miteinander, eine Kommunikation. Ich bin ja da nicht so ein, ich bin ja kein Magier, der jetzt irgendein Ritual macht, was aber leer bleibt oder was irgendeinen Ausdruck haben soll, sondern es geht darum, dass es mit ins Leben hinein gesprochen ist und erfahrbar wird. Und das hat dieses Zusammenspiel zwischen segnender Person, gesegneter Person und Gott. Und das ist halt untrennbar miteinander verbunden. Also ich kann ja auch segnende Worte hören und sie berühren mich eben gar nicht, weil sie eben gar nichts mit mir und meinem Leben gerade zu tun haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige für unseren Ansatz, ist eben die Kommunikation, ist das Miteinander, dass es genau, dass dieses Dreieck wirklich funktioniert und sich trägt. Denn es kommt nicht auf die Worte an, es kommt auch nicht auf das eine Wort an, es kommt auch nicht alleine auf das Zeichen an. Und es ist auch eben nicht egal, wer es in welcher Lebenssituation hört.
Das heißt, eure Aufgabe besteht ein Stück weit daraus zu gucken, wo Segen sein könnte.
Das ist eben genau diese Erfahrung mit diesem Weihnachtsgottesdienst, einfach zu merken, da ist ein Bedarf da, der auch gar nicht bis jetzt bedient wurde. Ich meine, gerade das Thema Weihnachten ist ja ein sehr schönes Beispiel. Das ist ja, sag ich mal, noch eins unserer Vorzeigemodelle, die wir kirchlich haben, die ja ganz gut laufen. Also ist ja sozusagen unser Schlager, der wirklich jährlich gut besucht ist. Also so in allen Gemeinden gibt es ohne Ende eine große Anzahl an Gottesdiensten, die super besucht sind. Das heißt, es funktioniert da, und in dem Bereich haben wir festgestellt, gibt es eben doch noch einen Bereich, da gibt es Menschen, die werden auch an diesem Tag, sind diese segnenden Worte, die vielleicht in dem klassischen Familienkrippenspiel-Gottesdienst gesprochen werden, erreichen sie so gar nicht, weil es das nicht ist, was sie gerade brauchen, in der Trauer, in dem Verzweifeltsein über Weihnachten. Es war eine Frau, die gekommen ist, die halt vorher ganz klipp und klar gesagt hat, Weihnachten fällt dies Jahr für mich aus, weil mein Mann fehlt. Und das hat dieses Gottesdienstangebot verändert, dieses Segensangebot an Weihnachten.
Das ist ja schon eine spannende Frage, ne? Weil wir, wenn wir auf kirchliche Sozialisation gucken und Gesellschaft und Rolle von Kirche in Gesellschaft und die Frage von Beziehungen von Gott und Menschen und welche Abhängigkeit und Notwendigkeit besteht daraus, ist es ja schon eine spannende Frage, ob sowas wie Segen, Zuspruch dafür eine Konstante ist, die bleibt, ne? Also dieses Bedürfnis danach oder diese Lücke, die mit was gefüllt wird. Segen ist ja auch keine Zauberformel. Also nur weil ich gesegnet werde, wird es nicht gut oder so, ne? Also die Trauer ist ja trotzdem noch da und die Sachen verschwinden ja nicht so.
Ja, also ich glaube, das ist ganz süß. Wir haben, um wieder auf ein anderes Segensbeispiel nochmal zu kommen, bei den Segensfeiern für die Neugeborenen, da thematisieren wir das ja auch. Also gerade, um auch den Menschen eben klarzumachen, dass es keine Zauberformel ist, haben wir sehr schön als Giveaway dieses nette Lätzchen, wo eben draufsteht, ich bin gesegnet, auch wenn mal was daneben geht. Und darum geht es, um die Erfahrung eben, ne, Segen, auch biblisch gesehen, geht es ganz oft um das Thema, ich bin gesehen, ich bin wahrgenommen, ich bin gesehen von Gott. Also gerade wenn wir ins Alte Testament hineingehen, ist das ja gerade auch ein immer wieder großer Segensmoment Gottes, wenn Mensch erfährt, ich bin gesehen mit dem, was ich bin, was mich beschäftigt, was mich belastet, was mir vorauseilt, ich, ne? Und da ist der, der da ist, oder die da ist. Ne, das ist ja die, also, und ich glaube, dass diese Erfahrung ein Segensmoment ist.
Also würdest du Segen übersetzen mit jemand sieht dich?
Das Zusprechen, dass da jemand ist, der dich sieht. Diese und die Erfahrung auch davon gemacht zu haben. Denn das gehört für mich auch zusammen, dass ich das dann auch genauso erlebe. Denn es soll eben kein, denn der Segen ist eben keine Vertröstung.
Und der Segen ist auch kein Missionswerkzeug, möchte ich an dieser Stelle auch hinzufügen. Also man christianisiert nicht das Ruhrgebiet, indem man alle durchsegnet.
Genau. Das ist übrigens auch ganz interessant. Das war übrigens auch eine ganz spannende Diskussion bei der Fragestellung zum Thema Segnungen der Neugeborenen. Da wird ja sofort, bei manch einem gehen ja dann die Alarmglocken, so nach dem Motto Konkurrenz zur Taufe und was man nicht alles sich jetzt noch vorstellen könnte, wo das Ganze eine Gefahr sein könnte. Und dann kommt dann die Idee und ja, dann haben wir ja diese Lätzchen, die wir sozusagen zum Abschied verschenken, sollen wir nicht auch noch eine Taufbroschüre mit reinlegen, so ungefähr. Und wo wir ganz bewusst gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und wir stehen trotzdem hinter der Taufe und wir taufen, aber es geht eben nicht darum zu sagen, es ist ein Missionswerkzeug oder eine Mitgliederrekrutierung, sag ich jetzt mal so. Das ist es nicht. Die Erfahrung kann natürlich Menschen gewinnen, das ist richtig, aber das ist nicht das Zentrum, sondern es geht darum, Menschen mit Gott in Beziehung und eine Begegnung zu ermöglichen. Ja. Das ist unsere Aufgabe.
Ich glaube, die spannende Herausforderung in einer Gesellschaft, die immer weniger kirchlich sozialisiert sind, ist ja Sachen, die wir als Glaubenswahrheiten begreifen, zum Beispiel, dass Gott segnet, wäre ja eine Glaubensüberzeugung, so zu übersetzen, finde ich, dass sie auch für Menschen, die erstmal keinen Bezug zu Gott haben, plausibel sind. Und wenn ich dann halt überlege, zum Beispiel die Aussage zu sagen, jemand sieht dich, oder das ist der Zuspruch, dass dich jemand sieht, ist für mich eine Aussage, die wertvoll ist, ohne dass ich an Gott glauben muss. Weißt du, was ich meine? Also, dass man, weil ich glaube, wenn man das nicht schafft, dann hat das Ganze keinen Sinn, weil das dann so, also für uns intern natürlich irgendwie, aber es wird halt unverständlich, weil es dann ja schon die Frage ist so, warum können wir nicht zaubern, aber Gott soll existieren? Ne? Also worin unterscheidet sich Fantasy-Literatur von der Bibel? Und ich glaube, ein wichtiger Part davon ist, dass man die Erfahrung macht, dass es stimmt. Ne? Also wenn Leute die Erfahrung machen würden, dass man zaubern kann, dann würde ja auch Harry Potter ins nähere Licht rücken. So, und wenn dabei, wenn ich die Erfahrung gemacht werde, ja tatsächlich, ich fühle mich gesehen oder so, oder es gibt Leute, die mich sehen, oder es gibt Leute, die, die ein Augenmerk auf mich halten und da vielleicht auch, ich mache die Erfahrung von einer schützenden Hand über mich, dann bekommt das Ganze ja erst Hand und Fuß, ne? Das ist ja erstmal, es ist ja auch erstmal einfach nur ein Bold Call, das zu sagen. Und man sagt es vielleicht aus Erfahrung heraus, weil man diese Erfahrung selber teilt, so, aber erstmal muss das ja bewiesen werden im Alltag der Menschen, dass dem so ist.
Ja, und das können sie halt letztendlich nur, wenn es Thema im eigenen Leben ist, ja. Also wenn es der Bedarf da ist und wenn es Lebenssituationen gibt, wo man dafür ansprechbar kann. Deswegen, ne, ganz wichtig für mich, dass das alles für mich zusammengehört und dass ganz viel dieses zu den Menschen hingehen, den Menschen zuhören, nach den Bedarfen aktiv suchen.
Ihr habt ja gesagt, dass Öffentlichkeitsarbeit, dass die Frage, die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, ein wichtiger Part ist. Jetzt habt ihr Segen ganz zentral in eure Marke mit reingenommen. Bitte, du bist ja dafür auch mitverantwortlich. Wie anschlussfähig ist das Wort Segen?
Wir haben, Namensfindung ist ja immer ein spannendes Thema, haben wir auch gebraucht, viele Menschen gefragt, auch was sie so verbinden mit unserer Idee. Selbst natürlich überlegt, was wir verbinden und fanden auch immer noch, dass St. Moment einen tollen Namen hat, so, der aber einfach auch nach Hamburg total gut passt. Aber das war schon auch, dass wir so bei Momenten waren und Goldmomenten und all sowas und gleichzeitig aber gemerkt haben und das aber auch rückgemeldet bekommen haben, auch von Menschen, die jetzt nicht klassisch innerkirchlich sind, sondern wir haben wirklich verschiedenste, in verschiedene Richtungen gefragt, also fromme und nicht so fromme und haben einfach gesammelt und auch selber geguckt und überlegt. Und dann wurde der Stapel immer kleiner, immer mehr wurde aussortiert. Und wir haben aber gemerkt, doch, es ist uns ganz wichtig, dass schon ganz klar ist, wofür wir stehen. Was das ist, was uns wichtig ist und was wir machen und was wir tun. Und das ist eben Segen. Und die 45 ist die Postleitzahl. In Essen hat jeder Stadtteil die 4-5 am Anfang. Die 45 am Beginn der Postleitzahl. Dann war irgendwann klar, das ist es. Wir sind da, um Segen in Essen zu verteilen. Und deswegen heißen wir Segen 45. Und alles, was da drumherum gehört und was dazugehört, da waren tolle Anregungen, die wir aufgenommen haben und die mit einfließen, wenn wir darüber erzählen, was wir machen. Aber wir haben gemerkt, es ist ganz wichtig, erstmal klar zu sagen, was wir machen. Leute, die auf uns aufmerksam werden, sehen sofort, dafür sind wir da. Und man muss nicht lange rätseln. Wir machen kein Geheimnis darum, sondern es geht uns um Segen, weil wir glauben, dass Leben Segen braucht und dass das was ganz Zentrales, Wichtiges ist für jeden Menschen in verschiedenen Formen.
Und macht ihr die Erfahrung, dass Leute verstehen, was, also dass dieses Wort noch verstanden wird? Denn wir hatten es jetzt auch im Vorgespräch. So, jetzt sind wir natürlich nochmal theologisch abgeschweift. So, du hast davor gesagt, ja, manchmal dann, ihr Theologen, ihr redet dann und dann schalte ich aus. So, kirchliche Sprache ist ja auch eine interne Sprache, keine Ahnung, wenn wir von Vergebung reden, dann denken Leute außerhalb von Kirche ans Justizsystem und wir denken irgendwie an Passionsgeschichte. Ne? So, deswegen wäre nochmal spannend, wie reagieren die Menschen auf den Begriff Segen? Ist das erklärungsbedürftig? Fragen sie nach, was das bedeutet? Wissen sie, was das ist?
Also der Ausdruck gesegnet sein ist schon ziemlich weit verbreitet. Auch als Hashtag gesegnet findet man sehr häufig, auch in überhaupt im nicht frommen Kontext, ja. Also diese Wahrnehmung, ich bekomme etwas geschenkt, mir widerfährt etwas, wo ich gar nicht unbedingt Einfluss drauf habe. Das ist schon was, was Menschen erleben und weswegen ich auch mal sagen würde, ich bin sehr kritisch bei viel Kirchsprech, aber Segen, würde ich sagen, ist ein Wort, das ist noch gelernt. Das ist nicht so, dass Menschen damit nichts anfangen können. Und gesegnet sein ist auch was, was Leute in ihrem aktiven Wortschatz durchaus verwenden.
Das hat mich übrigens auch überrascht in dieser Phase, als wir unseren Namen gesucht haben. Also wir sind ja auch als Erprobungsraum proben wir tatsächlich ja auch nochmal neue Strukturen. Und da sind wir eben sehr bewusst in der Suche nach dem Namen, haben wir nicht nur uns hier in einem kleinen Kreis, im Kirchenkreis zusammengesetzt und haben gesagt, was klingt denn schön, sondern haben sehr bewusst gefragt und auch sehr bewusst Menschen angesprochen, die gerade eben nicht im kirchlichen Kontext unterwegs sind. Und von denen, gerade denen, war das Wort Segen so wichtig. Also das hat mich überrascht, weil ich auch genau das vermutet hätte, dass ich gedacht habe, nee, wir brauchen irgendwie was, was irgendwie neutraler klingt, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, ne? Und mit, was weiß ich, Ritual rumexperimentiert hätte oder so. Und dann kam gerade von Menschen, die nicht im kirchlichen Kontext unterwegs sind, die hatten alle gesagt, nee, da muss das Wort Segen rein. Also man muss von draußen erkennen, was drin ist. Und offensichtlich hatten auch all diese Menschen eine Vorstellung davon, was Segen ist. So will ich es mal so rumformulieren.
Ja, das ist ja auch spannend, ne? Also, welches Bild haben andere Leute davon? Was verstehen sie nicht? Da kommt man wahrscheinlich auch nicht drum herum, als es einfach zu fragen. Vielleicht ist Segen ja auch verständlicher als Goldglitzer, Konfetti-Momente, auch wenn es ein poetischerer Begriff ist. Ihr seid ja relativ neu, ne? Ihr seid 1.8. seid ihr gestartet mit dem Projekt. Das heißt, ihr habt noch nicht mal ein Jahr hinter euch. Was ist denn geplant? Was, wenn wir drauf gucken, die Entwicklung, wo sind die nächsten Steps? Wo geht ihr hin? Was kann Essen von euch erwarten?
Wir planen ein großes Projekt im September. Und zwar machen wir, da sind wir auch nicht die Ersten, aber wir machen auch ein Pop-Up-Hochzeitsfestival. Und zwar machen wir das auf Zollverein. Und die Idee das ist, dass sich bis zu 100 Paare bei uns heiraten können. Ob es jetzt alles kirchliche Trauungen sind oder viel auch Paarsegnungen, ist offen. Das ist alles möglich. Und genau, wir gehen halt nach Zollverein, weil wir gesagt haben, das ist schon auch ein sehr zentraler Punkt für Essen und im Essener Norden. Und das ist eine Location, die man sich sonst auch vielleicht nicht unbedingt leisten kann für die Hochzeit. Genau, da sind wir gerade in der Planung und in der Vorbereitung. Das ist so unser großes Event in diesem Jahr. Ja, wir sind aber auch, weil wir gesagt haben, wir gehen raus. Am Wochenende nach Himmelfahrt ist Essen Original. Ein großes Festival in der Essener Innenstadt mit mehreren Bühnen und viel Musik und auch Familienprogramm. Und da werden wir einen Stand haben, wo wir Glitzer-Tattoo-Segen verteilen, um einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören. Genau, wir machen wieder einen Weihnachtsgottesdienst. Und genau, vorher planen wir noch im November, glaube ich, Eva, korrigiere mich, das Fest der Toten zu begehen, mit ein paar Gemeinden zusammen da was zu entwickeln und das auch nochmal anders oder besonders oder so zu gedenken, Menschen, die man vermisst. Genau.
Ja, dieses Fest der Toten ist auch ein Beispiel dafür, wo wir eben mit den Gemeinden vor Ort Liturgien entwickeln, Veranstaltungen entwickeln, die dann tatsächlich in den Gemeinden selbst stattfinden.
Okay, und wenn ich mich darüber informieren will, gehe ich auf segen45.de. Dann bekomme ich wahrscheinlich das meiste von euch mit.
So, wir haben auch einen Insta-Kanal, der ist aber noch im Aufbau. Da passiert leider noch nicht so viel, wie wir es gerne hätten. Das wird sich jetzt hoffentlich im Laufe dieses Jahres auch ändern. Genau.
Segen 45. Bevor ihr beiden die letzte Frage bekommt, ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und das gerne auch weiter hättest, dann hast du die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Du kannst eine kleine Mitgliedschaft abschließen, ein kleines Abo. Damit unterstützt du uns und das Netzwerk mit all den Projekten, nicht nur diesem Podcast, sondern auch andere Podcasts zu dem Thema. Genau. Das kannst du machen auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhaku.com/windtauch. Ansonsten empfehle uns weiter, bewerte diesen Podcast, teile ihn. Das all das hilft uns, unsere Arbeit zu refinanzieren und diesen Podcast weiterhin am Laufen zu lassen. Birte, Eva, die Frage, Birte fängt an. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass Kirche sich verändert. Ich glaube, dass sie das muss und dass sie das aber als Chance begreift, anders nochmal mit Menschen in Kontakt und in Kommunikation zu treten. Ich glaube, manchmal hat Kirche das Problem, dass man Sachen macht, wie man sie immer schon gemacht hat, weil es ja auch viele hundert Jahre einem einigermaßen gut lief. Und ich glaube, es verändert sich gerade ganz viel und ich sehe das als eine Riesenchance und finde es total toll, daran mitzuarbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass es vielen so geht in Kirche, Haupt- und Ehrenamtlichen, dass sie sagen, es ändert, wir merken, es verändert sich was und das als Chance begreifen und sagen, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich daran mitwirken, wie kann Kirche anders sein, um ja Menschen zu erreichen und ihnen eben das zu vermitteln, dass Gott eine Relevanz hat für ihr Leben und dass es gut ist, gesegnet zu sein.
Eva, auch für dich, was wünschst du dir für eine Kirche dazu?
Ja, mein Wunsch ist eigentlich sehr ähnlich. Also ich finde, also mein Wunsch ist, dass Kirche tatsächlich in die Heilige Geistkraft vertraut und diese Veränderungsprozesse eben als Chance sieht und ihre Angst verliert vor diesen Veränderungsprozessen und sich nicht von Zahlen und Statistiken verschrecken lässt, sondern den Raum schafft eben für Neues, für neue Entwicklungen und da ja zuversichtlich hineingeht. Also ich manchmal auch den wünsche ich mir von Kirche, dass sie ihren Narrativ selbst auch ein bisschen verändert von ne, alles schlecht, alles wird kleiner, alles wird weniger in ein alles wird anders und es wird toll.
Liebe Eva, ich hoffe auch bei euch wird es ganz toll. Ich behalte euch weiterhin im Auge. Danke, dass ihr über euer Projekt erzählt habt und danke für eure Gedanken zum Segen und der Notwendigkeit von Segen.
Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein durften.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.